Matthäus Kapitel 18, wo wir wieder einen Vergleich haben mit dem Königreich der Himmel. Vers 23. Darum ist das Königreich der Himmel gleich einem Könige, der mit seinen leibeigenen Knechten oder Sklaven rechnen wollte oder abrechnen. Und als er anfing zu rechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war 10.000 Talente schuldig. Das ist eine ungeheuer große Summe. Man kann sich fragen, wie ein Mann so viel Schulden haben kann. Aber wir dürfen nicht vergessen, es handelt sich hier um einen König eines Landes. Und diese Sklaven sind seine Verantwortlichen. Ein Sklave konnte große Verantwortung haben. Und einer von diesen hat wahrscheinlich eine solche hohe Verantwortung gehabt, das heißt einen großen Verantwortungskreis, in dem er mit viel Geld umzugehen hatte und hat sich nun verkehrt verhalten, sodass er sehr viele Schulden gemacht hatte. Das war also möglich. Aber wir müssen bedenken, es handelt sich um einen großen Verantwortungskreis, das werden wir gleich merken. Da er aber nicht bezahlen konnte, befahl sein Herr, also der König, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und so zu bezahlen. Da warf sich der Sklave vor ihm nieder und sprach: Herr, habe Geduld mit mir, so werde ich dir alles bezahlen. Da erbarmte sich der Herr dieses Sklaven und gab ihn frei, das heißt, er musste nicht verkauft werden, das heißt nicht, dass er nicht mehr Sklave war, er blieb Sklave, das sagt die Geschichte weiter, aber er musste nicht verkauft werden und nicht nur das, er erließ ihm die Schuld. Als aber dieser Sklave hinausging, fand er einen Mitsklaven, der war ihm 100 Denare schuldig. Das ist eine minimale Schuld. Ja. Ein Denar war eine sehr kleine Münze. 100 davon war nicht sehr viel. Den ergriff er und erwürgte ihn und sagte: Bezahle, was du schuldig bist. Da warf sich sein Mitsklave nieder. Ähnliche Worte wie vorhin. Genau das, was tut er, was der andere getan hatte. Bat ihn und sagte: Habe Geduld mit mir, so werde ich dir alles bezahlen. Aber er wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Nun, wie er im Gefängnis Geld verdienen soll, weiß ich nicht. Als aber seine Mitsklaven sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt, kamen und berichteten ihrem Herrn die ganze Geschichte. Da ließ sein Herr ihn kommen und sagte zu ihm: Du böser Sklave, jene ganze Schuld erließ ich dir, weil du mich batest. Solltest denn nicht auch du dich über deinen Mitsklaven erbarmen, wie ich mich über dich erbarmte? Und voll Zorn übergab ihn sein Herr den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater mit euch verfahren, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen die Fehler, die Vergehungen vergebt. Das ist ein sehr ernstes Wort, ja. Dazu braucht nicht viel gesagt zu werden. Dieses Gleichnis fügt sich eine Frage von Petrus an, in Vers 21. Da trat Petrus herzu und sagte: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben, der gegen mich sündigt? Bis 7-mal? Also für Petrus wäre das schon viel. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7-mal. Darum ist das Königreich der Himmel einem König gleich und so weiter. Unbegrenzte Vergebung wird von uns erwartet, ohne Ausnahme, bei jedem, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen die Fehler vergibt. Wir denken an das sogenannte Vaterunser, wo Jesus anschließend ebenfalls sagt, wenn ihr nicht einander vergebt, wird euer himmlischer Vater euch auch nicht vergeben. Nun gibt es Christen, die finden es schwer zu vergeben und sie sagen, manchmal werden wir so verletzt, dass wir uns nicht imstande sehen zu vergeben, wir können nicht. Und da sagt uns Petrus ein Wort, das ich mit uns lesen möchte. Nein, ich kann es, glaube ich, nicht. Moment mal. Hat jemand eine alte Lutherübersetzung? Ja, könnte bezahlt sein. Können Sie mir die hier rüberreichen?
Ja.
Dankeschön. 1. Petrus, Kapitel 1. Vers 22. Ich muss auch die Lutherübersetzung korrigieren, aber auf jeden Fall haben wir hier den ganzen Text zugrunde liegend. Das Problem ist hier nur die Übersetzung selbst. In den modernen Übersetzungen fehlt ein Teil dieses Verses, deshalb ließ ich mir eine Lutherübersetzung geben. Ich will versuchen, ihn aus der Erinnerung wieder herzustellen. Nachdem ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit durch den Geist gereinigt habt. Also es geht darum, dass man das Evangelium der Wahrheit gehört hat und durch die Wirkung des Geistes hat man Buße getan, ist man zur Sündenerkenntnis gekommen und man hat sich Jesus ausgeliefert und wir sind gereinigt worden. Hier merkt man, dass zwei am Werk sind bei einer Bekehrung. Es handelt sich hier um eine Bekehrung und um das, was der Heilige Geist dann bei der Bekehrung tut. Wir tun etwas, das heißt, wir kehren um und der Heilige Geist tut etwas. Er tut das Eigentliche, er bringt die Rettung, die Reinigung, aber wir müssen gehorsam sein gegen die Wahrheit, das heißt das Evangelium annehmen, uns beugen, im Vertrauen Jesus und die Botschaft annehmen. Und das ist unser Anteil an unserer Reinigung. Da sagt Petrus, wir hätten uns gereinigt. Eigentlich ist es der Heilige Geist, der das tut, aber auf unseren Gehorsam hin, auf unseren Glauben, auf unsere Buße hin. Buße und Glauben sind ja ein Gehorsamsakt bei der Bekehrung. Nachdem ihr so bekehrt und wiedergeboren seid, was dann? Erst noch einmal, es folgt noch etwas. Zu ungefärbter Bruderliebe, das heißt, die Bekehrung und Wiedergeburt führt zu einer Bruderliebe. Und zwar zu einer ungefärbten, ungeheuchelten Bruderliebe. Nur wer wirklich bekehrt ist und wirklich wiedergeboren ist, ist überhaupt imstande zu lieben, seine Brüder zu lieben. Und der wiedergeboren ist, wirklich bekehrt und wiedergeboren ist, der kann auch, jeder von denen kann das tun. Also wir sind bekehrt und wiedergeboren zu Bruderliebe, das ist die Aufgabe eines jeden Christen. Habt euch untereinander inbrünstig oder ausstreckend lieb. Das heißt, habt eine Liebe zueinander, die sich zum Nächsten ausstreckt. Aus reinem Herzen, da ihr wiedergeboren seid, als die, die wiedergeboren sind. Das heißt, noch einmal erinnert ihr daran, wenn ihr wiedergeboren seid, könnt ihr das. Ich weiß nicht, ob Sie das erlebt haben in Ihrer Gemeindearbeit, dass es Christen gibt, die wirklich zugeben müssen, sie können nicht vergeben. Aber das gibt es nicht. Wenn jemand sagt, ich kann nicht, ich bin so verletzt, ich kann nicht, wenn er dabei bleibt, das ist in gewissem Maße ein Verleugnen von dessen, was Gott getan hat. Er mag immer noch Christ sein, aber mit diesem Festhalten an dem Nichtvergeben, leugnet er die Kraft Gottes. Ja? Und wenn er dann weiterhin dabei bleibt, dann muss es so weit kommen, dass er nicht wiedergeboren ist, sondern dass er dann aus dem Heil steigt. Denn Gott hat gesagt, vergeben wir nicht, wird er uns nicht vergeben. Er gibt uns Zeit zur Buße, das ist typisch von Gott, er tut das. Aber wenn wir nicht Buße tun, kommt es so weit, dass die Rebe vom Weinstock entfernt werden muss. Das sind sehr ernste Worte, also, die Jesus uns in jenem Gleichnis gibt, von diesem Mitknecht. Er spielt nicht mit diesen Wahrheiten, ja. Er will nicht sagen, dass es gleich, vielen Dank. Er will nicht sagen, dass es sofort geschieht. Er gibt uns Zeit zur Buße. Aber wenn man nicht diesen Weg einschlägt, dann kann es so weit kommen, dass man mit denen, die nie zur Umkehr kamen, die nie zum Glauben an Jesus Christus kamen, ihre Ewigkeit teilen muss. Das nächste Gleichnis haben wir in Kapitel 20. Kapitel 20. Vers 1-16. Denn das Königreich der Himmel, wieder genau dieselbe Formulierung, Königreich und Himmel in der Mehrzahl, das Königreich der Himmel ist einem Hausherrn gleich, der am Morgen früh ausging, um Arbeiter in seinen Weinberg zu dingen, das heißt anzustellen, für einen Lohn. Und nachdem er mit den Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen war, da merken wir also, hier ist ein Tageslohn ein Denar. Und wie viel war der andere dort schuldig? 100 Denar, ja? 100 Tage Lohn. Minimal im Vergleich zu dem, was der andere schuldig gewesen war. Nachdem er mit den Arbeitern um einen Denar für den Tag übereingekommen war, sandte er sie in seinen Weinberg. Und als er um die dritte Stunde ausging, das dürfte ungefähr um 9 Uhr sein, sah er andere auf dem Markt müßig stehen und sagte zu diesen, geht auch ihr in den Weinberg und was recht ist, werde ich euch geben. Kennt ihr die Geschichte? Die meisten von uns dürften die Geschichte schon einmal gelesen haben, ja? Und wir wissen, wie sie ausgingen. Wenn wir wissen, wie sie ausgingen, dann ist dieses Wort recht, recht interessant. Weiß jemand, was recht hier ist? Oder besser, bitte? Ja, ich denke jetzt, ich meine, an gerecht. Nicht, was die eigentliche Lohn ist, sondern dieser Begriff recht. Ja, in er blieb gerecht, ja. Was er versprochen, er hat ja noch nichts versprochen, ja. Er sagt, den ersten hat er was versprochen, ja. Aber diesen sagt er, ich gebe euch, was recht ist. Und Recht ist ein relativer Begriff. Ich meine jetzt klein, mit kleinem R geschrieben. Was Recht ist, was richtig ist, ist ein relativer Begriff. Das heißt, es fragt sich, in wessen Augen ist es richtig? Worauf es hier ankommt in dieser Geschichte. In wessen Augen ist es richtig? Und wer hat jetzt das Recht, jetzt groß R geschrieben? Wer hat das Recht zu sagen, was Recht klein geschrieben ist? Der Hausherr, ja? Beziehungsweise Gott in diesem Fall. Ja? Nicht was Recht ist in den Augen von Menschen, nicht was Recht ist in den Augen der Gewerkschaft, nicht was Recht ist in den Augen der Arbeiter, sondern was Recht ist dort, wo das Recht gehandhabt wird, wo es in der Hand ist. Also bei der eigentlichen Autorität. Wir müssen hier aufpassen, Recht ist hier nicht in Relation zu dem Lohn der ersten Arbeiter zu verstehen. Dann müsste es anders aussehen, ja? Denn er hat hier allen gleich gegeben. Also Recht ist nicht so als Recht zu verstehen, dass jeder gleich bezahlt werden muss, sondern Recht ist die Liebe, die Gnade des Hausherrn selbst. Denn er hat es aus Barmherzigkeit getan. Ich gebe euch, was Recht ist. Das werde ich euch geben. Und sie gingen hin. Wieder ging er aus um die sechste Stunde, also um die Mittagszeit, und um die neunte Stunde, mitten am Nachmittag, und tat ebenso. Als er aber um die elfte Stunde ausging, also gegen Abend, fand er andere dastehen und sagte zu ihnen, warum steht ihr hier den ganzen Tag müßig? Sie sagten zu ihm, es hat uns niemand gedungen, das heißt angestellt. Er spricht zu ihnen, geht auch ihr in den Weinberg, er hatte also Arbeit für sie. Und was Recht ist, das werdet ihr bekommen. Als es aber Abend geworden war, sagte der Herr des Weinbergs zu seinem Schaffner, zu seinem Vertreter, rufe die Arbeiter und bezahle ihnen den Lohn, dabei beginne beim Letzten bis zu dem Ersten. Das war also ganz absichtlich so. Ja. Beginne beim Letzten, gib ihm den Lohn. Und natürlich, der Schaffner darf nicht bestimmen. Er bestimmt den Lohn. Nur soll der Vorarbeiter bzw. der Verantwortliche die Sache selbst übernehmen. Das Handhaben. Und es kamen die um die elfte Stunde gedungen worden, angestellt worden waren, und bekamen jeden einen Denar. Als aber die ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr bekommen. Da bekamen auch sie jeder einen Denar. Und als sie ihn bekamen, murrten sie gegen den Hausherrn, nicht gegen den Schaffner. Sie wussten, dass der Hausherr verantwortlich war, und sagten, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet und du hast sie uns gleichgemacht, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Das ist nicht fair. Ja. Das ist nicht demokratisch. Ja, aber er antwortet und sagte zu einem unter ihnen, der offenbar der Wortführer war, Freund, das ist wunderbar, nicht? Jesus kann sogar zu Judas sagen, Freund, das ist unser Herr. Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Ich gab dir, was recht war. Wir kamen überein. Bist du nicht um einen Denar mit mir übereingekommen? Hast du deine Meinung geändert? Habe ich meine Meinung geändert? Darf es nicht dabei bleiben, bei der Vereinbarung? Nimm das Deine, es gehört dir. Wir waren da übereingekommen. Ich war es dir schuldig, ich habe es dir versprochen. Du hast es, geh. Und geh hin. Ich werde aber diesem Letzten so viel geben wie dir. Ich werde tun, was ich will. Nicht, was du meinst, dass ich tun sollte. Ich bin hier der Chef. Dies ist fremde Sprache für unsere Zeit. Das kennen Sie, die Sie auf dem Arbeitsplatz stehen als Angestellte. Heute, wo der westliche Sozialismus überhand nimmt, ein anderer, manchmal radikaler als der östliche war. Und es wird noch weitergehen. Es mündet heute in den Chaos. Alle Werte gehen verloren. Heute will jeder sagen, was richtig ist. Ich will aber diesem Letzten so viel geben wie dir, habe ich nicht. Und jetzt steht bei Schlachter hier Macht. Ich weiß nicht, was bei Ihnen steht. Auch Macht, das ist ein wenig oder etwas irreführend. Denn Macht für uns ist auch verbunden mit, nicht nur mit Vollmacht, sondern mit Kraft, also Gewalt, das heißt die Möglichkeit, etwas durchzuziehen, das Recht durchzuziehen mit Kraft von Armee oder Polizei, mit einer gewissen Gewalt. Das ist hier nicht gemeint. Hier ist gemeint das Recht, die Vollmacht im weltlichen Sinne. Nicht so, wie es von Christen gebraucht wird, da wird es falsch gebraucht. Im richtigen Sinne, also im weltlichen Sinne, habe ich nicht Vollmacht, das heißt das Recht, mit dem Meinen zu tun, was ich will? Oder siehst du darum scheel, dass ich so gütig bin? Stört dich das, dass ich so freigebig bin mit meinem Geld? Warum? Ja. Man darf gerecht sein, man darf auch noch mehr als gerecht sein, man darf gütig sein. Hier sehen wir etwas von der Art unseres Gottes. Also werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Ich kann nicht sagen, dass ich genau weiß, was Jesus oder mit welchen Gedanken Jesus diese Worte füllte. Ich tue mich etwas schwer mit dem ersten Teil von Vers 16. Aber der zweite Teil, der in einigen von Ihren Bibeln vielleicht fehlt, der sollte nicht fehlen, der ist weniger schwer zu verstehen. Denn, und das ist die Begründung für den ersten Teil, viele sind gerufen. Nehmen Sie das B und kippen Sie es um, ja, sodass der Stängel nach unten kommt, anstatt nach oben, dann ist es richtig. Nicht berufen, die Schrift kennt nicht die Berufung. Das mag für uns fremd sein, aber das ist eine Fehlübersetzung, denn berufen ist ein zu starkes Wort für das, was hier gesagt wird. Das Wort, das hier gebraucht wird, ist nicht ein Wort der Bestimmung. Und wenn wir übergehen zur Lehre, dann haben Sie, die ja von der Täuferbewegung herkommen, geschichtlich, weniger Mühe damit. Warum? Im Calvinismus, bekannterweise, ist dieser Gedanke der Bestimmung viel stärker. Normalerweise in unseren Kreisen betrachten wir die Umkehr zu Jesus Christus als ein gerufen worden sein und als eine Antwort darauf. Und wir sagen uns der Schrift gemäß, dass jeder verantwortlich ist für seine Antwort. Und jeder darf und könnte Ja sagen. Keine Ausnahme. Gott ruft jeden. Und die nicht Ja sagen, die tragen selbst die Verantwortung für ihr Nein. Wir glauben nicht, dass Gott, ich hoffe, Sie glauben das nicht. Normalerweise glauben wir nicht, dass Gott im Voraus, sogar in der Ewigkeit, bestimmt hätte, die gehen mir verloren und die werde ich retten. Was eine sehr verbreitete Lehre ist, aber wir teilen diese Lehre nicht. sodass wir keine Schwierigkeit haben mit diesem, wenn ich das auch als gerufen deute. Denn wir glauben nicht an eine solche Berufung, dass Menschen bestimmt werden zur Rettung oder zum Verlorengehen. Sodass wir auch keine Schwierigkeit haben müssten oder dürften, wenn es mit uns mitgeteilt wird, dass hier eigentlich nur gerufen steht. Das heißt, Gottes Ruf, nicht Berufung, Gottes Ruf geht an alle Menschen. Er ruft alle Menschen und viele Menschen sind gerufen, alle. Aber wenige sind, und jetzt müssen wir wieder korrigieren, nicht auserwählt, wie wenn jetzt eine große Schar da wäre und Gott wählt nur einige da heraus und die anderen, die lässt er halt gehen oder die bestimmt er sogar verloren zu gehen und einige wenige sind erwählt, um in den Himmel zu kommen. Nicht so, wenige sind auserwählt. Viele Menschen haben Schwierigkeiten mit diesem Vers, auch Unbekehrte. Denn wenn sie sagen, ja, viele sind berufen, aber wenige auserwählt, ja, ich kann also nichts dafür. Und dann bekleiden sie oder sie entschuldigen sie sich, sie entschuldigen sich für ihr Nicht-Sich-Bekehren wollen. Und sie sagen, Gott ist daran schuld, dass ich nicht bekehrt bin. Ich bin halt nicht berufen, ja. Das kann nicht sagen. Was heißt erwählt? Erwählt genügt, sie brauchen nicht auserwählt. Ja? Was heißt erwählt? Vielleicht lohnt es sich, ein bisschen Zeit zu nehmen an dieser Stelle. Einige Beispiele. Im Alten Testament steht geschrieben, es könnte Jesaja 48 sein, Vers 10, wenn ich mich nicht irre. Ich habe dich erwählt im Ofen des Elends. Das ist ein Wort des Propheten von Gott, ein Wort Gottes an Israel, das Jesaja Israel weitergibt. Gott sagt zu Israel, ich habe dich erwählt im Ofen des Elends. Ja, wenn die Auserwählung in der Ewigkeit stattfindet, und in der Ewigkeit entscheidet Gott, eines Tages werde ich, setze ich so hin und sage ich, eines Tages werde ich Menschen schaffen und so viel werde ich in die Hölle schicken und so viel werde ich retten. Was soll dieser Vers? Gab es schon in der Ewigkeit einen Ofen des Elends, in dem Gott selbst sich befand? Ich habe dich erwählt im Ofen des Elends. Nein. Wann gab es diesen Ofen des Elends? Nun, das ist die Not, in die Gott sein Volk bringt. Ägypten, später in allerlei Not, zur Richterzeit, zur Königezeit, durch die Philister, andere Völker, immer wieder. Warum? Damit Israel zurückgeführt würde zu Gott, damit sie Buße tun und zurückkommen zu Gott. Und wenn das nicht hilft, dann die Verbannung, bis sie dort im fremden Land lernen, Gott anzurufen. Und dann dürfen sie manchmal zurückkommen. Im Ofen des Elends habe ich dich erwählt. Was heißt erwählt? Wann? Also zur Zeit der Not. Aber was heißt jetzt erwählt im Ofen des Elends? War Israel nicht vorher erwählt, bevor es in den Ofen des Elends kam? Natürlich. 5. Mose, überhaupt in Mosebüchern, immer wieder. Gott hat sein Volk erwählt. Deshalb hat er es aus Ägypten geführt, weil es sein Sohn war. Die Erstgeborenen der Ägypter, die mussten sterben. Israel ist mein Erstgeborener, das heißt mein Bevorzugter. Israel ist also schon längst erwählt, bevor es in den Ofen des Elends später kommt, von dem Jesaja spricht. Ich habe dich erwählt im Ofen des Elends. Erwählt heißt etwas anderes. Und das werden wir gleich sehen, wenn ich zwei andere Beispiele nehme. In der Schrift steht geschrieben, dass der Messias erwählt ist. Eine Frage und ihr dürft antworten. Dürfen wir uns die Sache so vorstellen, dass in der Ewigkeit oder im Himmel, die Menschen sind schon da und sie gehen irre, Und Gott will die Menschen retten und jetzt sucht er nach einem Messias, nach einem Erlöser. Und jetzt kommt eine Reihe von Kandidaten an Gott vorbei und er schaut sich die an und dann sagt er, der wird mein Erlöser sein. Der Messias ist jetzt auserwählt. Ging es so zu? Nein, keineswegs. Wie viele kamen in Frage? Wie? Nur einer. Nur einer kam in Frage. Kein Engel, kein Mensch, sie waren alle Sünder, Gott selbst. Gott selbst wird Mensch und wird zum Messias. Ja, was heißt denn auserwählt bzw. erwählt? Der Messias ist erwählt. Zweites Beispiel, die Engel heißen Erwählte. Der Übersetzer gebraucht auch da, kann das Wort Auserwählte gebrauchen, aber es heißt nur erwählt. Gab es, als Gott an Engel dachte, irgendwelche Wesen, wir wissen nicht, können irgendetwas uns vorstellen, aber es gab jetzt, nehmen wir mal an, eine große Zahl von irgendetwaigen Wesen. Und jetzt geht Gott durch diese ganze Reihe von Wesen und sagt, der, die werden Engel werden. Hat also gewählt, wer Engel werden sollte. Nein, das auch nicht. Wie wurden die Engel zu Engeln? Durch unmittelbare Schöpfung. Kolosser 1, Gott hat die Engel geschaffen, als Engel. Es gab keine Auserwählung in unserem Sinne. Wählt man den Kanzler, da hat man eine Reihe vielleicht, ja. Und dann sagt man, der soll aus dieser Zahl meinem Wunsch entsprechen, möge der Kanzler werden. Da ist eine Reihe von Kandidaten. Aber bei den Engeln gab es keine Kandidaten. Warum denn dieses Wort? Erwählung ist ein Ausdruck der Liebe, der Beziehung. Gott hat eine Beziehung zu seinem Erlöser. Gott hat eine Beziehung zu seinen Engeln. Er liebt sie. Sie sind für ihn kostbar, vorzüglich. Vorzügliches verwandt mit vorziehen. Ein ausgezeichnetes deutsches Wort, um Erwählung deutlich zu machen. Ja? Sie sind mir vorziehend, vorzüglich. Ich liebe sie. Aber dabei denken wir nicht, dass er ihnen sie irgendetwas anderem vorzieht, sondern das ist, bringt nur zum Ausdruck, welche Liebe er, welche Haltung er zu ihnen persönlich hat. Und so auch Israel. Gott hat Israel als Volk durch Abraham erwählt, das heißt, zu einem Volk gemacht. Er selbst hat Israel als Israel geschaffen. Und er hat Israel durch den Feuerofen, durch die Not, kostbar gemacht, geformt, liebenswürdig, ja, gereinigt, geheiligt, wie man Gold im Feuer reinigt, sodass es glänzt. Ja, so gefällt es mir, ja. Und so nimmt Gott uns in seine Schule, in seine Züchtigung, in die Not, damit er uns liebenswürdig macht. Er liebt uns sowieso, aber möchte uns vorzüglich machen, kostbar. Jetzt zurück zu unserem Text. Viele sind gerufen, wenige sind erwählt. Warum? Weil sie sich nicht wählen ließen. In diesem Fall hat es eine größere Zahl. Jesus sagt es selbst, viele sind gerufen und im Verhältnis zu diesen vielen sind es wenige, die erwählt sind. Das heißt, die in meinen Augen es wert sind. Paulus sagt einmal, ihr achtet euch des Heils nicht wert. Man hat das Heil unterschätzt, nicht wertgeschätzt, sodass man es annehmen würde. Gott sagt, es sind wenige Leute dort, die ich schätzen kann, die mein Heil wertschätzen. Sie erwidern nicht meine Liebe. Und er kann sie nicht als erwählt, als liebenswürdig betrachten. Er liebt sie, aber nicht so, wie er seine Kinder liebt. Wir heißen als Kinder Gottes Geliebte, Erwählte, weil er eine ganz besondere Beziehung zu uns hat. Übrigens, während wir das Gleichnis lasen, stellte ich eine Frage und jemand antwortete mit dem Wort Rettung. Und dieser Gedanke müsste noch aufgegriffen werden. Was ist der Lohn? Das sollte die Antwort sein auf das Rechte. Und wenn wir den Lohn als das betrachten, dann ist das richtig. Denn hier geht es nicht um den Lohn für unseren Dienst für Jesus, denn sie bekommen alle gleich, egal wie viel sie gearbeitet haben. Hier geht es tatsächlich um Rettung. Das heißt, dies ist ein Bild, ein Gleichnis, ein Bild von der Rettung, von dem im Königreich Sein. Es ist wie wenn der Hausherr rufen würde. Ja. Und die sich rufen lassen in den Dienst des Weinbergs, die kommen dann unter die Herrschaft dieses Hausherrn und sind in seinem Königsherrschaftsbereich. Offenbar aber will Jesus, deshalb habe ich Probleme mit dem Wort Letzten, ja. Denn der zweite Teil spricht von einigen, die verloren gehen, ja. Aber der erste Teil von Vers 16, wenn es heißt Erste und Letzte, im Gleichnis scheinen alle im Königreich zu sein, nicht wahr? Einige sind Erste und einige sind Letzte, aber sie sind alle dabei. Ich denke, wir müssen also zwei Bereiche wieder annehmen. Und in beiden Bereichen gibt es Erste und Letzte. Das heißt, es gibt, wenn wir den zweiten Teil von Vers 16 zuerst nehmen, es gibt viele Menschen, Gott liebt alle Menschen und gibt seinen Sohn für alle Menschen. Aber es gibt einen inneren Kreis, der tatsächlich unter die Königsherrschaft Gottes kommt, und das sind die Erwählten. Draußen sind die Menschen, die meinen, sie sind die Ersten, sie ziehen sich selbst vor, sie halten sich für sich wichtig, und inzwischen gelten wir Christen als die Letzten, ja, in den Augen dieser Menschen. Aber die Letzten werden eines Tages die Ersten sein. Eines Tages sind wir die Bevorzugten und die sind die Letzten, in dem Sinne, dass sie verloren gehen. Jetzt gibt es einen anderen Bereich. Im inneren Bereich, also im Königreich Gottes, gibt es offenbar auch Erste und Letzte. Solche, die wirklich von ganzem Herzen dabei sind und sich beschenken lassen, und solche, die trotz der Barmherzigkeit ihres Vaters anfangen zu murren. Sie werden gerettet, aber sie gefallen dem Herrn nicht zum Besten, weil sie unzufrieden sind mit ihm, weil er so gnädig ist. Und da sollten wir lernen, so zu lieben und einander zu achten, wie unser Herr es tut, und vergessen von Unterschieden. Wir sollten lernen, den Geringen zu achten, und wenn Gott ihn ungeheuer beschenkt, freuen wir uns darüber. Wenn jemand jetzt noch kurz vor dem Sterben sich bekehren darf und Gott ihm genauso lang, solange es ewiges Leben schenkt als mir, der ich schon lange Christ bin, über 50 Jahre, dann soll ich nicht argwöhnisch sein, ja? Ja, eben, bekehrt und schon darf er in den Himmel gehen, ja? Nein, das ist Gottes Güte, er darf genauso in die Ewigkeit gehen. Und vielleicht noch mit einem größeren Lohn. Wenn er in diesen kurzen Stunden wirklich seine Liebe zum Herrn bekundet hat, vielleicht ja. Wir müssen also lernen, Gott Herr bleiben zu lassen. Wir können nicht immer sehen, wie Gott in seinem Königreich regiert. Jetzt ist es 8 Uhr. Was machen wir jetzt? Kapitel, das war 1 bis 16 und 20. Wann beginnt es morgen Abend? Wieder? Morgen um 7? Aha. Das allgemeine Versammlung. Ja. Ich denke, ich fange noch an mit Kapitel 21 und mache dann morgen Abend Fortsetzung. Wir haben noch ziemlich viel Stoff in Matthäus übrig. Wir werden also wahrscheinlich nicht über Matthäus hinauskommen. Aber ich würde noch gern einiges in Matthäus 21 mit Ihnen lesen, bevor wir für heute Abend abschließen. Kapitel 21, Vers 33. 33 Anfang. Dankeschön, Dankeschön. Im Anfang von Vers 33 steht geschrieben: Hört ein anderes Gleichnis, ein zweites. Das heißt, er hat schon eben ein Gleichnis erzählt. Aber bei jenem Gleichnis stand nicht, dass es ein Gleichnis war, ein Gleichnis vom Himmelreich. Aber wir erfahren in Vers 33, dass es ein Gleichnis ist, weshalb wir es auch als eines betrachten und es lesen wollen. Und es beginnt in Vers 28. Vers 28. Was dünkt euch? Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und er ging zu dem ersten und sagte: Sohn, mache dich auf und arbeite heute in meinem Weinberg. Aber der antwortete und sagte: Ich will nicht. Hernach aber reute es ihn und er ging. Aber als der Vater zu dem anderen dasselbe sagte, antwortete dieser und sagte: Ja, Herr, und ging nicht. Und jetzt stellt Jesus die Frage an seine Zuhörer: Welche von diesen beiden hat das getan, was sein Vater wollte? Sie sagten zu ihm: Der Erste. Da sagt Jesus zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, die Zöllner und die Huren kommen eher ins Königreich Gottes. Merken Sie, hier steht jetzt nicht Königreich der Himmel, sondern Königreich Gottes. Kommen eher ins Königreich Gottes als ihr. Er vergleicht sie also mit dem ersten Sohn. Zunächst wollen sie nicht, sie leben in Sünde, aber dann lassen sie sich rufen und ändern ihre Meinung. Und wieder haben wir den Gedanken des Arbeitens im Weinberg. Ja? Wir lernen also, Christ zu sein heißt, Gott zur Verfügung zu stehen. Für Jesus gibt es kein Christsein ohne Herrschaft Jesu Christi, ohne Dienst für diesen Herrscher. Vielleicht nehme ich mir hier gerade die Zeit, um etwas zu erklären, was vielleicht nicht so bekannt ist. Ich weiß nicht, inwiefern es bekannt ist. Aber da einige von Ihnen sich doch mit Literatur beschäftigen und hier und da etwas zu lesen bekommen, ist es gut, wenn man etwas informiert ist. Übrigens, an dieser Stelle möchte ich sagen, passen Sie auf mit Kommentaren und Wörterbüchern und Lexika. Nur weil es in einem Buch steht, heißt nicht, dass es immer richtig ist. Ja? Wir tendieren dazu, es steht geschrieben, ja, da muss es also richtig sein. Ja, man muss also wissen, was er sagte. Nicht immer. Passen wir also auf, auch bei den besten Kommentaren, da kann immer etwas dazwischen sein und wir müssen immer auf der Hut sein, so wie wir auch bei den Predigten immer prüfen sollen. Das sagt auch die Schrift, prüft alles und das Gute behaltet. Und ich möchte dazu Mut machen, Vorsicht zu üben bei dem Gebrauch von Kommentaren. Prüfen Sie, ob es wirklich mit Gottes Wort übereinstimmt. Denn manches Gute wird herausgegeben von einigen Verlagen, aber es ist nicht immer alles gut. Jetzt zu diesem Thema, das ich kurz anschneiden wollte. Mein Schwiegersohn, einer meiner Schwiegersöhne, kam einmal zu mir mit einer Frage, Er arbeitete mit Jugendlichen und hatte ein Heft, ein Arbeitsheft. Und in diesem Arbeitsheft wurden zwei Auffassungen vom Heil in Christus gegenübergestellt. Und zwei Theologen, die Meinungen von zwei Theologen waren hier vertreten. Und das war eine Übung für die Jugendlichen, zu lernen, zu unterscheiden, was ist jetzt biblisch. Beides namhafte Lehre der Heiligen Schrift, aber die Meinungen stehen einander gegenüber. Was ist jetzt biblisch? War eine interessante Übung. Und er fragte mich, was ich für die biblische Auffassung halten würde. Worum ging es? Es ging darum, Entschuldigung, wenn ich dies tue, ist mein Mikrofon hier. Achso, hier. Es gibt in Nordamerika, das ist hauptsächlich in Nordamerika so, in Nordamerika eine sehr, sehr verbreitete Auffassung, dass wenn man zu Jesus kommt, sich bekehrt, dann bekommt man Jesus als Retter. Und dann gibt es eine Phase im Leben, wo man stolpert und so seine Erfahrungen macht. Und dann kommt eine Zeit, da muss man Jesus als Herrn seines Lebens krönen. Und das vergleicht man manchmal mit dem Weg Israels aus Ägypten. Und man sagt, Israel ist zwar erlöst aus Ägypten, gerettet, aber wir wissen, es geht ja so auf und ab in der Wüstenwanderung, bis es an den Jordan kommt und dann durchquert es den Jordan und dann geht es ja von Sieg zu Sieg. Da sind sie im Lande und kämpfen siegreich. Nun, das Bild klappt nicht ganz. Es stimmt nicht, dass es im Lande Kanaan von Sieg zu Sieg ging. Denn so, ein erster Sieg und schon der zweite war eine Niederlage, nicht wahr, bei Ai. Das Bild klappt also nicht ganz und die Lehre schon gar nicht. Der Jordan, die Überquerung des Jordans und das Land Kanaan werden in der Bibel für Tod und Himmel oder ewiges Leben verglichen. Nicht weil, da muss man vergessen, dass im Lande Israel gekämpft wurde und so weiter, und das, sondern einfach, Israel kommt nach Hause und der Teil wird verglichen mit der Ruhe, in die wir kommen. Im Hebräerbrief zum Beispiel. Wir kommen in unsere Ruhe. Und die Zeit zwischen Ägypten und Jordan oder Kanaan wird verglichen mit unserer Pilgerzeit hier auf Erden. Unsere Väter, die das so gehalten haben, hatten recht. Der Hebräerschreiber denkt an die Ruhe, die nach dem Tode kommt, wenn wir in Ewigkeit sind. Und deshalb sind die Lieder auch so verfasst. Manche Lieder sprechen von dieser Ruhe, in die wir eines Tages eingehen. Oder sprechen vom Jordan als eine Überquerung im Tode. Das ist richtig so. Dabei, aber wenn man diese Lehre hat, dass man zuerst Christus als Retter hat und später als Herrn annehmen muss, wobei es dann zu einem Siegesleben kommt, da hat man eine Zwei-Stufen-Lehre. Und das ist eine Form von einer zweiten Erfahrung. Das ist eine schwache Form, aber es ist eine Form. Ich will jetzt nicht die Zeit nehmen, um die verschiedenen Formen aufzureihen, aber es gibt aber eine Anzahl von Formen von zwei Stufen Erfahrung als Christen. Eine Form ist ja die von den Pfingstern, nicht wahr? Taufe im Heiligen Geist, kommt nachher. Das ist also eine gefährliche Lehre in einem gewissen Sinne. Sie wird aber von sehr strengen Evangelikalen vertreten. Dabei will man den Glauben schützen gleichsam bei der Bekehrung. Man sagt, die Bekehrung ist nur aus Glauben und ist nicht eine Leistung, nicht ein Gehorsam, sondern einfach ein Glaube. Durch den Glauben wird man gerettet. Und das ist etwas zu eng. Man vergisst, dass die Bibel tatsächlich Bekehrung als einen Gehorsamsakt beschreibt. Paulus ruft auf, in Athen auf dem Areopag, nun gebietet Gott überall Menschen Buße zu tun. Und wer Buße tut, ist gehorsam. Wenn Gott gebietet, Buße zu tun, dann ist er gehorsam, wenn er Buße tut, ja? Ist also ein Gehorsamsakt. In diesem Sinne sagt Petrus in der Apostelgeschichte 5, Gott hat den Heiligen Geist gegeben, denen, die ihm gehorchen. Das heißt nicht, dass Petrus glaubt, dass man, wenn man, man wird zuerst bekehrt, dann lebt man im Gehorsam, und dann, wenn man lange genug gehorsam ist, wird Gott einem den Heiligen Geist geben. Das sagt nicht Petrus. Sondern Petrus spricht von der Bekehrung als einem Gehorsamsakt. Und er deutet an, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Führenden in Israel, die hier sie angeklagt haben, davon, das ist die Situation in der Apostelgeschichte 5, ihr seid ungehorsam. Ihr seid in Auflehnung gegen Gott und ihr müsst einmal eure Knie beugen vor Jesus Christus und ihm euer Leben ausliefern. Sonst bekommt ihr nicht diese Gabe des Himmels, die Gott uns anbietet, den Heiligen Geist und das ewige Leben mit ihm. Also die Bekehrung ist schon nach der Schrift ein Gehorsamsakt. Und weiter, die Bekehrung ist der Zeitpunkt, wo wir Christus als Herrn und König annehmen. Man sagt uns, ja, dann wird ja das Christwerden zu einer Leistung, ja, ich muss ihm also gehorchen. Ich habe einmal erlebt, dass man meine Botschaft kritisiert hat. Das war sehr peinlich, schmerzvoll. Ich weiß nicht, ob ich je, vielleicht noch einmal irgendwo, nicht, dass immer jeder einverstanden war, aber die Verantwortlichen kamen hinter mir zu mir und stellten mich zur Rede über meine Botschaft. Und das wollte eine bibelgläubige Gemeinde sein. Das war fast nicht zu fassen. Was war geschehen? Ich hatte diese Botschaft verkündet. Ganz einfach aus der Heiligen Schrift. Christsein heißt, Jesus Christus wird Herr. Ja? Nein, man darf die Jugend nicht so hart anfassen. Ja? Man darf das nicht, ja, wenn sie aber jetzt hier nicht immer so tun, wie sie wären Christ, dann sind sie doch nicht gleich Nicht-Christen. Hatte ich gar nicht gesagt. Aber es gehört dazu, und viele Jugendliche, die sich Christen nennen, sind gar nicht Christen, weil sie eben nicht Jesus Christus als Herrn anerkennen. Das gehört dazu. Und in diesem Heft, das mein Schwiegersohn mir gab, waren diese zwei Auffassungen vertreten, ein amerikanischer Theologe und ein englischer Theologe. Der englische Theologe hatte vertreten, Christsein heißt Christ, ein Christ nimmt Jesus als Herrn an. Und der amerikanische Theologe, ein sehr bekannter, sagte, nein, Christ werden heißt, Jesus als Retter annehmen und später kann das andere noch folgen. Es muss nicht, aber es kann später folgen. Die Bibel sagt, dass Bekehrung ein Aufgeben meiner Rebellion ist. Im Garten Eden sündigten Adam und Eva gegen Gott und haben Gott in ihrem Leben als König gestürzt. Sie wählten sich selbst, die Schöpfung, ein Stück Schöpfung, stellen wir uns vor, die Frucht eines Baumes zogen sie dem Schöpfer vor. Römer 1. Hielten die Schöpfung für mehr wert als den Schöpfer. Das tut Eva in diesem einen Akt. Sie ist nicht, das ist nicht ganz bewusst, aber das ist, was sie tut. Und deshalb die großen Folgen. Und drittens, sie haben das Wort von Satan ernster genommen als das Wort Gottes. Und seitdem ist der Mensch dreifach gebunden. Epheser 2, er ist unter der Herrschaft Satans. Und Römer 1, er liebt die Schöpfung mehr als sich selbst, Entschuldigung, als Gott. Und, was klar ist, er wählt sich selbst vor Gott. Und nun muss er diese Auflehnung gegen Gott aufgeben. Wenn man nicht Jesus als Herr in der Bekehrung annimmt, was heißt das? Das heißt, dass Gott Rebellen als seine Kinder annimmt? Wofür ist er denn gestorben? Was ist denn Sünde? Sünde ist Auflehnung gegen Gott. Und was ist die Bekehrung? Das Abgeben von Sünde, Buße tun über Sünde und das Annehmen des Kreuzes, das heißt, dort hätte ich sterben sollen. Ja? Man gibt also seine ganze Auflehnung, sein Aufruhr gegen Gott auf und nimmt Gott an als seinen Retter. Wie? Indem man ihn als Herrn annimmt. Dadurch, dass Gott wieder Herr wird, kommt man unter die Rettung Gottes. Das ist der Weg der Rettung. Ja. Und deshalb ist Christenleben ganz von selbst Dienst. Alles. Ich stehe ihm einfach zur Verfügung. Ja. Und deshalb kann Jesus diese Gleichnisse gebrauchen. Und deshalb kann er sagen, der Lohn, das heißt, das, was am Ende ist, ja, das ewige Leben, ist gleich. Jeder dient dort, so wie der Herr will, aber der Lohn wird einer und derselbe sein. Alle bekommen das ewige Leben, weil die Rettung ein Geschenk bleibt. Bleibt ein Geschenk, bleibt Gnade. Aber jeder, so wie Gott es, so wie es für möglich ist, soll Gott dienen. Der eine dient ihm länger, der andere kürzer. Christsein ist Dienst. Ja. Wo waren wir? Vers 31? Lesen wir mal Vers 31, oder Vers 29. Als der Vater zu dem anderen dasselbe sagte, antwortete dieser und sagte, ja Herr, und ging hin. Nein, wir waren schon fertig, ja? Die Zöllner und die Huren werden aber glaubten ihm, obwohl ihr es saht, reute es euch nicht einmal nachträglich, sodass ihr ihm geglaubt hättet. Ja, die Pharisäer vergleicht er mit dem zweiten Sohn. Die tun, als ob sie gehorsam sind. Sie sagen, ja, Herr, tun aber nicht. Matthäus 7, ja, was heißt ihr mich Herr und tut aber nicht meinen Willen? Aber die anderen, die sind offensichtlich gehorsam, aber sie tun Buße. Und die werden mit dem ersten Sohn verglichen und die anderen mit dem zweiten Sohn. Hört ein anderes Gleichnis. Es war ein Hausherr, der pflanzte einen Weinberg, zog seinen einen Zaun darum, grub eine Kelter darin, baute einen Wachturm, verpachtete ihn an Weingärtner und reiste ab. Als nun die Zeit der Früchte nahte, sandte er seine Sklaven zu den Weingärtnern, um seine Früchte in Empfang zu nehmen. Aber die Weingärtner ergriffen seine Sklaven und schlugen den einen, den anderen töteten sie, den dritten steinigten sie. Wer sind diese Sklaven? Das sind die Propheten, die Boten Gottes, die er geschickt hat, bevor Jesus in die Welt kam. Gott hat immer wieder Boten geschickt und diese Propheten haben ungeheuer leiden müssen. Jesaja muss wohl einen furchtbaren Tod gestorben sein. Andere, das lesen wir nicht immer, aber in Hebräer 11 erfahren wir einiges von dem, was geschehen ist. Jesus zeigt hier im Gleichnis auf, was Juden oder Israeliten gemacht haben mit den Boten Gottes. Die Weingärtner ergriffen seine Sklaven und schlugen den anderen töteten sie, den dritten steinigten sie. Da sandte er wieder andere Sklaven, mehr denn zuvor, aus seiner Liebe, und sie behandelten sie ebenso. Zuletzt sandte er seinen Sohn zu ihnen und sagte, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie werden ihn fürchten oder ihn respektieren. Darf ich eine Frage stellen? Von wem spricht dieses? Wie? Nicht der Sohn. Ich meine jetzt... Wer sagt dieses? Sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Wer sagt das? Das ist die Frage, ja.
Also, wenn der Vater das sagt, dann ist das schwierig.
Welcher Vater?
Gott.
Ja. Warum?
Gott weiß, was passiert.
Genau. An dieser Stelle müssen wir unterscheiden zwischen Gleichnis und Wirklichkeit, ja. In der Geschichte ist das so. Jesus erzählt die Geschichte, aber nicht alles in einem Gleichnis muss schon im übertragenen Sinn aufgefasst werden. Ja? Etwas Vorsicht, wenn Sie auslegen. Ja? Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, sagten sie zueinander, und die Tatsache, dass Jesus dieses erzählt, zeigt das ja, er wusste ja, was geschehen würde. Als die Weingärtner den Sohn sahen, sprachen sie zueinander, das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut behalten. Und sie nahmen ihn. Und jetzt haben wir genaue Geschichte. Passen Sie gut auf. Sie nahmen ihn, das taten sie mit Jesus. Schlagen Sie auf, behalten Sie diesen Text, schlagen Sie kurz auf. Johannes Kapitel 18. Vers 12. Die Kohorte nun und ihr Oberst und die Diener der Juden griffen Jesus, 1, und banden ihn, 2, und führten ihn, 3. Griffen, banden, führten. Das ist unsere Geschichte. Wir wurden von Satan genommen, gebunden und weggeführt. Und da kommt Jesus in die Höhle, wo wir uns befinden, in Not, und lässt sich nehmen, binden und wegführen, kreuzigen. Das haben wir hier in dieser Geschichte. Matthäus 21, Vers 39. Sie nahmen ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und töteten ihn. Wo starb Jesus? Außerhalb der Stadt. Stießen ihn hinaus, außerhalb der Stadt, und töteten ihn. Ja. Vers 40. Wenn, und jetzt hält Jesus an in seiner Geschichte. Jetzt hält Jesus an und stellt seinen Zuhörern eine Frage. Wenn nun der Herr des Weinbergs kommt, was wird hier vorausgesetzt? Dass er kommen wird. Ja. Das hat er ja vorhin nicht gesagt. Damit rechnen die Weingärtner gar nicht. Ja. Die sagten, wie? Das ist der Erbe, kommt, lasst uns ihn töten und sein Erbgut behalten. Die rechnen gar nicht damit, dass der Inhaber eines Tages da herkommt. Ja. Und hiermit sagt Jesus nicht nur etwas in der Geschichte, sondern er sagt, dass er eines Tages wiederkommt, ja, und Menschen zur Rechenschaft ziehen. Das spricht von der Wiederkunft Jesu. Wenn der Herr des Weinbergs kommt, was wird er mit diesen Weingärtnern tun? Nun, sie waren so vernünftig und gaben ihm die richtige Antwort. Ja. Sie sagten zu ihm, er wird die Übeltäter übel umbringen und den Weinberg anderen Weingärtnern verpachten, die ihm die Früchte zu ihrer Zeit abliefern werden. Eine bessere Antwort hätten sie nicht geben können. Das war genau das, was Jesus wollte. Und gerade das führt er jetzt aus.